Als Jesus auf der Erde war, hat er ja auch sehr viel Auseinandersetzung mit den Pharisäern gehabt. Und eines Tages kam ein Pharisäer so hintenrum, heimlich, ohne dass irgendjemand ihn gesehen hat, zu ihm und hat ihm dann die Frage gestellt, was er tun muss, damit er ewiges Leben hat. Und Jesus sagte zu ihm, wenn du nicht neu geboren wirst, kannst du das Himmelreich nicht sehen. Ihr kennt die Stelle Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und diese Antwort war jetzt für den Pharisäer, Schriftgelehrten, neu. Wie soll man wieder als alter Mensch neu geboren werden? Funktioniert ja gar nicht. Da fragt er ihn natürlich dann auch gleich, ja, soll ich wieder in den Mutterschoß zurück und dann wieder raus? Oder wie soll das denn gehen? Also physikalisch, praktisch, technisch, irgendwie komisch, ja. Funktioniert irgendwie schon von der Größe her nicht. Also er wusste da keine Antwort drauf. Und da hat Jesus zu ihm gesagt, nein, er meint es nicht körperlich, sondern er meint es geistlich. Geistig oder geistlich wiedergeboren werden bedeutet eben, wir werden durch Feuer und Geist wiedergeboren. Also dadurch, dass der Geist Gottes uns erneuert und durch die Taufe, das Wasser eben, wir wieder eine neue Entscheidung oder eine Entscheidung zu Jesus führen. Und darum möchte ich, davon möchte ich heute mit euch sprechen. Wie geht das dann jetzt praktisch weiter? Nur mal angenommen, man hat sich jetzt für Jesus entschieden, fand das alles ganz interessant und auch gut, was Jesus so sagt oder was mir jemand anders gesagt hat. Und jetzt kommt ja dieser Moment irgendwann einmal, dass man sagt, ja, ich will oder ich will nicht. Ich weiß noch, mein Bruder damals, als ich noch junger Christ war, der hat mir 1000 Millionen Fragen gestellt über das Christentum und Schöpfung und keine Ahnung, was noch alles. Und irgendwann habe ich ihm zu ihm gesagt, also pass mal auf, ich kann dir nicht mehr antworten, mehr weiß ich nicht. Entweder du entscheidest dich jetzt dafür oder du lässt es sein. Ja? Und dann sagt er mir, ja gut, dann entscheide ich mich dafür. Bin ich fast vom Stuhl gefallen, aber gut. Das war so meine erste Erfahrung mit jemandem, den ich zu Christus geführt habe. War eine ganz tolle Erfahrung, weil es auch noch mein eigener Bruder war. Ein großer Kritiker war es damals, das weiß ich noch. Aber Jesus hat ihn überzeugt. Wie geht das dann aber weiter? Jetzt muss der Kerl neu geboren werden. Jo. Und ich stellte mir fast dieselbe Frage wie der Schriftgelehrte oder der Pharisäer. Und es funktioniert eben nicht natürlich. Das ist keine natürliche Sache. Wenn wir neu geboren werden, dann ist das eine geistliche Erfahrung, die wir dort machen und keine natürliche. Nachher, wenn wir älter sind im Glauben, vergessen wir das leider wieder. Wir fangen dann wieder an, die geistlichen Dinge menschlich zu machen. Und so verschieben wir dann auch so manche Sachen. Also für mich ist einfach klar geworden, das, was bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung, wenn ich so sagen darf, passiert, ist ein geistlicher Prozess. Jesus macht etwas mit uns, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und das sollte uns klar sein. Das ist eine geistliche Dimension, die mit einmal passiert. Und wenn wir in 2. Korinther 5, Vers 17 mal hineinschauen, da sagt Paulus, daher, wenn jemand denn Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also da ist wirklich etwas ganz Neues mit uns passiert. Und seid mir nicht böse, wenn ich es manchmal wiederhole, das ist unsere einzige Chance. Ja, menschlich gesehen haben wir keine Chance, das zu tun oder so zu leben, wie Gott es will. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir einfach nicht. Also es ist vielleicht ein bisschen demütigend oder frustrierend für den einen oder anderen, aber es ist so. Du schaffst es auf der natürlichen Ebene nicht, so zu leben, wie Gott es sich vorstellt. Du kannst versuchen, dich anstrengen, du kannst die 10 Gebote halten, du kannst dein Geld hingeben, wohin du willst. Du kannst dein ganzes Leben für andere Menschen aufopfern. Es reicht nicht. Es reicht einfach nicht, um bei Gott zu bestehen. Das geht nicht. Ihr kennt ja die Geschichte von den 10.000 Punkten oder 4.000 oder wie viel es immer sind. Und dann zählt er immer auf, ja, du hast das gemacht, ja, da kriegst du 100 Punkte für. Dann habe ich das gemacht, ja, da kriegst du nochmal 100 Punkte. Und dann habe ich das gemacht, ja, da gibt es nur 2 Punkte. Aber du kommst nie an die 4.000 Punkte. Schaffen wir nicht. Das Leben, was wir leben, ist eben nicht lebbar, wenn wir nicht von Neuem geboren werden und wenn etwas Neues, eine neue Schöpfung in uns passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das geschieht mit der, das ist das christliche Fachwort, Bekehrung, also der Hinwendung zu Jesus. Das ist also nicht einfach nur eine ganz sachliche, faktische Entscheidung. Ich will mein Leben jetzt unter die Philosophie Jesus stellen oder das Christentum jetzt leben, sondern da geschieht etwas Geistliches. Und das ist auch genau das, was diesen alten Pharisäer dort fasziniert hat, dass mit einmal Jesus ihm eine Antwort gegeben hat, mit der er nicht gerechnet hat. Der ist übrigens nachher dabei geblieben und ist auch ein Jünger Jesu geworden. Interessant zu wissen vielleicht, ja. Also er hat es begriffen. Er hat es nicht nur verstandesmäßig begriffen, sondern er ist dann anders geworden. Glaubt ihr, dass die ersten Christen sich haben als Fackeln verbrennen lassen dort bei Nero in den Zirkussen, wenn die das nur als Philosophie gesehen hätten? Die hätten dieses Leid, diese Schmerzen, diese Verfolgung und dieses alles nicht auf sich genommen, wenn sie nicht ganz tief in ihrem Inneren etwas Neues gehabt hätten, eine neue Kraft, die weit über die des Menschlichen hinausgeht. Das dürfen wir uns also immer wieder sagen. Also es bedeutet jetzt nicht das, was ich jetzt weiter sagen würde, dass du einen Katalog erfüllst und dann eben die Dinge tust, sondern es bedeutet, dieses Neue in dir, was gekommen ist, was Jesus in uns hineingelegt hat, das jetzt zu fördern und das jetzt stärker werden zu lassen in dir. Das Dumme daran ist, und da könnt ihr in Römer 8 mal nachschauen, da schreibt Paulus, wie das eben ist mit der Schöpfung, dass die ganze Schöpfung darunter leidet, dass sie der Unvollkommenheit unterworfen ist und dass sie darauf wartet, bis die Jünger Gottes oder die Kinder Gottes dann zur Vollkommenheit, also zur völligen Erlösung kommen, damit eben das Unvollkommene abgetan wird. Und das ist unser Zustand auf dieser Welt. Die Schöpfung ist zwar super gut, also ich bin immer wieder begeistert, wenn ich wissenschaftliche Berichte lese, was die Leute so alles rausgekriegt haben, wie das alles zusammenhängt. Fantastisch, aber unvollkommen. Ja, sie ist nicht vollkommen. Leider nicht. Das merken wir auch daran, dass so einige Mechanismen nicht so laufen, wie wir uns das vielleicht gerne wünschen, sehr leicht gestört werden können durch unser Eingreifen und so weiter und so fort. Also es ist nicht vollkommen, aber auch wir selbst sind es ja nicht. Und das ist das Problem. Unsere Erlösung ist zum Teil nur geistlich. Unser Geist, oder ich möchte mal sagen, unsere Seele, das, was unser Gefühl, unser Verstand und unseren Willen ausmacht, das wird erlöst, aber nicht unseren Leib. Das bedeutet, du bist immer noch den alten Trieben unterworfen. Das siehst du am besten daran, wenn du im Straßenverkehr bist. Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid wie ich. Ja? Im Straßenverkehr kann ich mich am besten aufregen. Ja? Entweder fährt da vor mir so ein Penner, der da so halb schläft und sich so hundertprozentig an die Geschwindigkeitsregeln hält, das kann mich riesig aufregen, oder irgendeiner fährt vor dir plötzlich und nimmt dir die Vorfahrt, oder. Also ja, da merke ich immer noch den alten Adam in mir, der dann immer hochkommt. Der alte Rennfahrer, gell. Hat sich zwar schon etwas abgeschwächt, aber manches Mal kommt das Alte wieder hoch. Ich weiß nicht, was für Situationen ihr kennt, auf der Arbeit vielleicht, in der Schule oder sonst irgendwo, wo Menschen euch aufregen und wo so der alte Adam dann wieder rauskommt. Und da merkt man so ein Stück weit, man ist zwar Christ und man bemüht sich ja, aber man ist noch lange nicht vollkommen. Man ist noch nicht da, wo man hin soll. Und das ist auch ganz normal, weil es sind zwei Herzen in uns, das hatte ich ja vor 14 Tagen gesagt, die da in uns brennen. Wen fütterst du jetzt? Und so ist es gemeint, das Neue muss irgendwo jetzt auch Pflege bekommen und es muss auch ein Stück wachsen in uns. Und einerseits ist das Wachsen dadurch begründet, dass du immer mehr Dinge aus deinem Leben ablegst. Lest einmal den Kolosserbrief, ich finde das so schön. Legt ab, steht da immer, also so wie alte Klamotten. Ne? Legt ab. Kennt ihr, ne? Wenn ihr eine Woche die gleiche Sachen anhattet, dann wollt ihr das ablegen, das stinkt schon und das ist nicht mehr so sauber oder wie auch immer. Also ablegen, was nicht mehr so zeitgemäß oder was nicht mehr ist. Und das ist das, was Christus eigentlich uns sagen möchte. Wenn wir Neues werden, so wie es hier die Elberfelder sagt, Neues ist geworden, dann bedeutet das, wenn man sich für Jesus entscheidet, dann ist man wieder neu geboren, man ist ein Baby. Und ein Baby muss wachsen. Und ein Baby ist noch unmündig. Ich kann manche Dinge einem Baby nicht zumuten. Wenn ich zum Beispiel sage, Baby, koch uns mal was zu essen, ja, dann wird da mehr als Brei draus. Ja. Das können wir vergessen. Das kriegt das ja noch nicht mal hin, mit Messer und Gabel zu essen. Und so ist es mit uns als Christen ja auch, wenn wir frisch und neu geborenes Baby sind, dann brauchen wir Eltern, die uns sagen, wie wir zu leben haben, die uns Schutz geben, die uns ein Stück Hilfe geben oder auch praktische Anweisungen. Denn weiß ich als Baby, wie das funktioniert, Mensch zu sein? So ist es doch auch im Geistlichen. Weiß ein junger Christ, was es bedeutet, Christ zu sein, als Christ zu leben? Was mache ich nicht? Ich als junger Christ weiß noch, ich hatte lange Haare, die gingen hier ungefähr bis zu den Schulterblättern. Ich hatte eine schöne zerrissene Jeans, so wie das jetzt Mode ist. Damals war das was ganz Außergewöhnliches. Ich hatte mir hier extra noch ein schönes rotes Tuch ums Knie gebunden. Das war früher so richtig innen. Das hing dann so runter. Der Schlag in der Hose, der ging bis fast 45 Grad. Ja, also das war eine riesen Schlaghose und hier oben hauteng natürlich. So bin ich rumgelaufen. Das war für mich völlig normal. Ja. Als ich dann in die Gemeinde kam, da sahen die mich alle etwas sonderbar an. Mit ihren Anzügen und Jacketts und kurzen Haaren. Und geraucht haben sie auch nicht, was ich sehr sonderbar fand. Ja. Also, und so nach und nach habe ich gelernt, dass es gar nicht notwendig ist, wie ein Papagei rumzulaufen, sondern man kann sich auch normal anziehen. Ich sage es euch ehrlich, ich habe immer noch was gegen Anzüge. Ich bin immer noch nicht gerne im Anzug. Also da fühle ich mich immer ein bisschen steif drin. Aber ihr seht ja, ein Jackett habe ich zumindest schon mal angekriegt. Ja? Wie bitte? Das ist gut, das ist gut. Weil abgelehnt haben sie mich damals auch nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Dann wäre ich wieder irgendwo verschwunden. Aber da braucht man Eltern. Also Eltern sind nicht diejenigen, die mit dem Stock hinter einem stehen. Das dürft ihr niemals denken. Ja? Solche Eltern könnt ihr gleich vergessen. Die nur, du darfst aber nicht und du darfst das nicht und du darfst das nicht und du darfst das nicht. Das ist zu kurz gedacht. Sondern Eltern sind, ja, Wesen möchte ich fast sagen, die lieben in erster Linie ihre Kinder. Und das, was sie sagen und was sie tun, ist immer aus der Motivation der Liebe heraus. Und wenn Eltern das nicht können, dann sind sie Zuchtmeister. Und schon Paulus sagte, wir haben mehr Zuchtmeister als Väter und Mütter im Glauben. Zuchtmeister brauchen wir nicht. Ja, interessant ist, dass die Pädagogo heißen. Kennt ihr vielleicht diese Rasse? Ja, die gibt es heute noch. Die treibt sich meistens in den Schulen rum. Das sind die Lehrer. Das waren früher die griechischen Sklaven, die die Kinder zur Schule geprügelt haben, ja, wenn die nicht wollten. Aber das nur mal nur so nebenbei. Gott möchte aber, dass wir Eltern werden, also ihr Älteren jetzt, und dass wir die Jüngeren in Liebe anleiten können, dass wir sie führen, dass wir sie aufnehmen, dass wir ihnen Wärme geben, Schutz, Hilfe. Und das braucht so ein junger Christ eben auch. Er braucht eine Familie, er braucht Wärme. Und dann braucht er natürlich auch Nahrung. Wo kriegt ein Baby Nahrung her? Aus dem Wald? Von der Mutter, gell? Ja. Die Eltern geben ihm Nahrung. Ja, das bedeutet auch, dass so ein Kind eben halt auch anfangen sollte zu lernen, zumindest in der Bibel zu lesen, sich dort kundig zu machen. Denn ich sage euch ehrlich, ein Christ, der die Bibel nicht kennt, ist immer in Gefahr, in die Irre zu gehen. Bibellesen ist für Christen lebensnotwendig, weil wir werden in eine Zeit hineinkommen, wo Bibelzitate ganz toll verdreht werden können und wo andere Leute irgendwas daher sagen, wo man denkt, hoppla, das hört sich aber super biblisch an. Aber wenn du den Zusammenhang nicht kennst, kannst du in die Irre kommen. Darum ist es immer wichtig, dass wir wissen, was in der Bibel steht. Lies die Bibel, auch wenn du sie schon einmal durchgelesen hast. Sie ist ein Buch, was man eigentlich immer wieder lesen kann. Allerdings möchte ich dir den Tipp geben, fang nicht bei 1. Mose an. Die Bibel ist kein Buch, was man von vorne nach hinten liest. Wirklich nicht. Ja. Wenn ich dir einen Tipp geben kann, fang bei den Evangelien an, also im Neuen Testament, möglichst vielleicht Johannes. Das ist so der softe Einstieg in das Christentum, weil wir verstehen die Bibel eigentlich nur vom Neuen Testament her. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir sind ja keine Juden, sondern wir sind Christen. Das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch, das das Neue Testament verdeutlicht, aber es ist nicht unsere Grundlage. Das ist das Neue Testament. Ja, deswegen ist es ein neues Testament, also etwas Neues, woran wir uns halten. Das Alte Testament ist gut und schön. Es sind wunderbare Geschichten, die du in der Sonntagsschule erzählen kannst, so mit Jona im Wal und so, das ist unheimlich spannend auch. Oder die Kriege, die die Israeliten geführt haben. Alles ganz interessant, aber was für uns Grundlage ist, ist das Neue Testament. Darum fang auch im Neuen Testament an und lese irgendwann danach das Alte Testament. Und wenn du es dann wirklich ganz hart drauf bist, dann kriegst du sogar noch die Geschlechtsregister hin. Was ist das? Zweite Mose, glaube ich, oder so. Oder ja, also wenn du dich da durchgebissen hast, dann bist du wirklich fit. Aber das würde ich dir ganz, ganz, ganz am Schluss erst sagen. Stehen auch interessante Sachen drin, aber eben am Anfang ist das zu viel. Also diese Nahrung aufzunehmen. Dann Nahrung aufnehmen, indem du mit anderen Christen einfach sprichst. Dass du mit ihnen redest, Austausch hast, deine Fragen beantwortet bekommst. Ich fand das so toll, auf der Bibelschule hatten wir einen Lehrer, den haben wir immer Rabbi genannt, weil der war klein, dick und hatte einen Bart. Ja? Der sah aus wie ein Rabbi. Und verrückterweise benahm er sich auch so. Das war ein Spezialist des Alten Testamentes. Und immer, wenn wir irgendwelche Sachen hatten, die wir nicht verstanden, dann bin ich immer zu ihm hin und habe ihn gefragt, wie verhält es sich da und da? Und der war immer hellauf begeistert, wenn ihn jemand was fragte. Und komischerweise wusste der fast alles. Der wusste auf alles eine Antwort. Ganz toll. Ja. Sein Unterricht war chaotisch, aber sein Wissen war gigantisch. Wahrscheinlich deswegen. Also immer wieder dahin kommen, sich bewusst zu machen, ich brauche Nahrung. Ich brauche etwas zu essen. Aber auch hier ist es keine, ja, wie soll ich sagen, Pflichthandlung. Versteh das nicht falsch. Du bist nicht schlechter, wenn du jetzt keine Bibel lesen würdest. Gott liebt dich auch nicht weniger. Aber du brauchst doch was zu essen. Das ist doch ein Grundbedürfnis. Und ein Grundbedürfnis stillt man doch, oder? Was macht ein Kind, wenn es nachts Hunger kriegt? Es schreit. Es schreit einfach. Und genau das solltest du auch tun. Du solltest dann, wenn du Hunger kriegst, dich an etwas zu essen ranmachen. Und das kriegst du bei deinen Eltern in der Gemeinde, bei deinen Seelsorger oder sonst irgendjemanden, zu dem du Vertrauen hast, dass du zu ihm hingehst. Es ist keine christliche Pflicht, so etwas zu tun. Das meine ich mit, es ist etwas Geistliches passiert, es ist nicht etwas Menschliches. Auch das sind keine Gebote oder Gesetze, aber es sind wichtige Grundlagen, die man braucht, wenn man wachsen will. Also ich sage ehrlich, als ich junger Christ war, ich habe die Bibel verschlungen. Ich habe nichts anderes mehr gelesen als die Bibel damals, verrückterweise. Ich lese ja sowieso gerne, aber ich habe das dann gemacht. Bevor ich auf die Bibelschule bin, habe ich, glaube ich, die Bibel schon zweimal durchgelesen gehabt. Also das war keine Pflichtübung für mich, sondern das war einfach Bedürfnis. Ich habe es gerne gemacht. Und wenn du nicht so der Leser bist, dann hol dir ein Hörbuch, da gibt es auch ganz tolle, wo jemand die Bibel vorliest. Das kannst du auch zum Beispiel gut im Auto hören. So, da liest jemand die Bibel vor, wenn das eine angenehme Stimme ist, ist das auch gut. Es gibt sogar Bibelfilme für die, die ganz modern sind und wollen, dass sie das nicht mehr lesen. Die können das dann eben auch als abgefilmte Kopie sehen. Für die, die denken, ich warte, bis es verfilmt wird. Also, du brauchst eben diese Nahrung. Dann hat ein Baby eine ganz unangenehme Eigenschaft. Ich meine jetzt nicht das Schreien, sondern ich meine das, was auf der anderen Seite rauskommt. Ja? Ein Baby macht in die Hose, oder? Und ich weiß noch, als ich Kind war, da hat mein Papa irgendwann die Geduld mit mir verloren, weil ich so oft in die Hose gemacht habe und hat mich unter die Pumpe gehalten. Und das war eiskaltes Wasser. Ich glaube, ich war 3 Tage nicht mehr, dass ich irgendwie gemacht habe oder so. Ja, das war ein richtiger Schock damals. Also da war mein Papa etwas, brutal, kann man sagen. Ja. Aber wenn man das so macht, man kann das verstehen. Es stinkt, es ist unangenehm, es ist dreckig. Aber Babys machen das nun mal. Und irgendjemand muss da sein, das Ganze wieder sauber zu machen. Und so wird auch ein junger Christ Fehler machen. Er wird Sünde begehen. Er wird Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Er wird sich schmutzig machen, also geistlich gesehen. Und auch da ist es wichtig, dass wir ihn dann nicht verurteilen, so ein dreckiges Baby, sondern indem wir uns ganz einfach damit auseinandersetzen und sagen, gut, Jesus vergibt. Er vergibt dir, er reinigt dich. Und das ist so schön im 1. Johannes 1, Vers 9. Das war das Einzige, was ich meinen Konfirmanden immer habe auswendig lernen lassen, damit sie wenigstens etwas behalten. Da steht, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich finde, das ist ganz deutlich, ganz kurz und prägnant ausgedrückt, was Jesus macht. Er reinigt uns. Er macht uns wieder sauber. Und wenn wir das ihm sagen, dann wäscht er uns rein. Und genau das ist es ja, was das Leben dann auch so schön macht. Überlegt euch mal, da in dem eigenen Dreck zu liegen, das mag kein Baby gerne. Ich glaube, die schreien dann auch wie verrückt, wenn die so die Hose voll haben, zumindest nach einer gewissen Zeit. Und wenn dann alles schön gepudert ist und richtig schön eingeölt, das ist doch ein herrliches Gefühl, was die Kinder dann haben. Und so soll es auch sein. Sie brauchen, dass es eben eine Pflege da ist, dass Windeln gewechselt werden. Und das ist dann auch wichtig, dass sie das lernen. Und dann gibt es noch etwas, was Kinder brauchen, oder? Sauberkeit, oder? Wenn man mit einem Baby zu tun hat, dann ist Sauberkeit ganz wichtig, damit sie sich nicht an irgendwas anstecken, damit sie keine Infektionen bekommen oder sonst irgendwas. Kinder brauchen eine gewisse Sauberkeit. Und wenn man so Mütter sieht heutzutage, die dann mit dem Sprays rumlaufen und erstmal alles sauber wischen und dann kommt erst das Baby drauf und wie auch immer, vorher die Hände waschen und. Also da gibt es ja auch Auswüchse, aber sauber muss ein Kind trotzdem sein. Es braucht Schutz vor Infektionen und Krankheiten. Damit meine ich, es gibt so viele Einflüsse in unserer Welt, die schaden. Und wenn ein junger Christ, der noch nicht gefestigt im Glauben ist, diesen Einflüssen ausgesetzt ist, dann kann es passieren, dass er auf falsche Gedanken kommt, weil er noch nicht weiß, wo es hingeht. Das christliche Fachwort dafür ist Anfechtung. Und gerade junge Christen sind da sehr, sehr offen beziehungsweise noch nicht geschützt vor, dass die Anfechtung eben nicht in ihr Leben hineinkommt und da etwas kaputt macht. Auch da brauchen sie Schutz. Also dafür sind Eltern ja eigentlich auch da, oder? Dass sie den Kindern dann zeigen, hoppla, das ist nicht so gut, da lass mal lieber die Finger von oder dies oder jenes mach nicht. Ich hatte ja, als ich Christ wurde, ja, wie sagt man, ich war 18, 19, ich weiß gar nicht mehr, und hatte so ein ganz normales Teenie-Leben hinter mir. Da war ich in der Disco und andere Sachen, das war völlig normal für mich. Und als ich dann in die Gemeinde kam, da habe ich so innerlich für mich empfunden, in dieses Alte möchte ich nicht mehr zurück. Da war keiner, der gesagt hat, hier ein Bein, das sich zum Tanzen regt, das wird im Himmel abgesägt oder so, ja. Sondern das war wirklich ein inneres Bedürfnis. Ich würde das auch nie als Gesetz sagen. Aber ich habe gespürt, in dieses Umfeld, wo ich damals war, wo eben gekifft worden ist und andere Sachen gemacht worden sind, die nicht so ganz astrein waren, da passe ich einfach nicht mehr rein. Und ich habe es dann gelassen. Wenn ich da aber jetzt reingegangen wäre, weil ich dieses Empfinden nicht gehabt hätte, dann bin ich mir sicher, dass mein Christsein nicht so schnell oder so gut gewachsen wäre, weil ich mich ständig mit diesen Dingen hätte auseinandersetzen müssen. Das war nicht gut. Und so kann es auch sein, dass Gott dann eben von uns verlangt, Dinge aufzugeben, die wir vielleicht vorher als normal gesehen haben. Dinge nicht mehr zu tun, um uns zu schützen, nicht um uns irgendwie etwas vorzuenthalten. Das habe ich oft gemerkt. Und so ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch da nicht eine gesetzliche Haltung einnehmen, sondern eine geistliche Haltung. Was tut mir wirklich gut? Oder wie Paulus es ausdrückt, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Ja? Das sollte uns auch klar sein, weil manches zieht uns einfach weg oder es kostet einfach auch nur Zeit. Dummes Zeug. Ja. Ich meine, ich bin nicht der Meinung, wir sollten immer nur effizient leben. Wir brauchen auch Spaß, ja. Wir brauchen auch ein bisschen Lockerheit und wir brauchen auch einfach mal Ruhe. Das muss nicht alles einen Nutzen haben, was wir tun oder effizient sein. Aber manches ist wirklich doof. Einfach nur doof. Ja, und da denke ich mal, ist es auch wichtig, die Dinge abzulegen. Aber wie gesagt, es ist nicht ein Gesetz. So nach dem Motto, was darf ich noch als Christ? Wie ich die Frage immer von unseren Jugendlichen gehört habe, sind mir meistens die Nackenhaare hinten hochgegangen. Aber ich dachte, ja, was darfst du? Du darfst eigentlich alles. Aber hilft dir das? Bringt das in deinem Leben etwas, was dich weiterbringt? Oder zieht dich das eher ab? Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, ich weiß das noch, der war mit mir zusammen Christ, wir waren in der Gemeinde, ich hatte ihn da kennengelernt, wir haben viel zusammen gemacht, sind in Urlaub gefahren und. Also es war so eine richtige tiefe Freundschaft. Und mit einmal ist der auf die Idee gekommen als Christ, ich will in die Welt und will dort die Leute missionieren. Das heißt also in die Disco oder sonst irgendwo, wo die Jugendlichen sind, ist ja kein schlechter Gedanke. Kann ja auch richtig gewesen sein. Aber ich musste ihm dann sagen, tut mir leid, ich kann das nicht. Ich komme daher und ich will da nicht wieder hin. Ja? Also ich konnte ihm da nicht folgen. Dumm war nur, er hat sich dann zu sehr angepasst, hat angefangen zu kiffen, hat da eine nette ältere Dame kennengelernt, die ihn verführt hat. Heute ist er nicht mehr Christ. Ja, hätte ich nie erwartet, so von dem, wie er gelebt hat und alles. Also manchmal ist es gut, sich dem Schutz nicht zu entziehen und die Dinge nicht einfach nur, weil ich sie darf, tun, sondern dann auch zu überlegen, bin ich stark genug, das zu machen. Es gibt ja Christen, die missionieren so, ja? Ne? Keine Frage, bin ich auch nicht dagegen. Aber man muss es wissen, dass ich es kann, dass ich die innere Stärke habe, gegen diese Einflüsse, die dann kommen, anzugehen. Die, wie heißen sie noch da, die Armee, die Heilsarmee, die machen das ja auch. Aber die schützen sich, wisst ihr wie? Indem sie ihre Klamotten anziehen, ihre Kluft. Ja? Da wissen die anderen sofort, ach, die von der Heilsarmee. Ja? Klar, aber sie beziehen gleich Stellung. Ne? Und das hat schon eine andere Dimension dann. Aber was ein Neugeborenes auf jeden Fall am meisten braucht, ist Liebe. Annahme. Nicht verurteilen. Oh, du hast lange Haare, oh, du rauchst noch, oh, du hast eine vulgäre Aussprache. Ja? Was soll es denn sonst haben? Wo kommt es denn her? Hä? Die wenigsten Neubekehrten, naja gut, nicht die wenigsten, aber doch einige Neubekehrte kommen eben nicht aus christlichem Hintergrund. Die kennen das gar nicht. Die ganze Kultur, die wir so kennen und die so ein Stück auch angepasst an die Gemeindekultur ist, die kennen die nicht. Natürlich kommen die rein in die Gemeinde, so wie ich damals, mit langen Haaren. Und naja, heutzutage ist das ja kein Problem mehr. Heute sehen die jungen Leute ja so aus wie, ja, wie die Christen in den 50er Jahren. So. Ja, aber trotzdem. Lasst uns da doch ein größeres Herz haben. Und diese ja, Spline, möchte ich mal sagen, der Menschen nicht so furchtbar ernst nehmen, sie einfach anzunehmen. Ich habe es euch ja schon oft gesagt, in Amerika in den 70er, 80er Jahren gab es ja diese Hippie-Bewegung, die sich dann dem Christsein zugewandt hat. Und als die dann in die Gemeinde kamen, die sahen aus wie Hippies, ja. Die sahen so aus, ja. Frauen hatten super kurze Röcke, Männer hatten längere Haare als die Frauen und. Bärte bis zum Boden oder sonst irgendwas, total ungepflegt und schlampige Klamotten an. Und da gab es ja diese eine Calvary Church, die bestand nur aus alten Männern, Mitgliedern, Frauen, Männern. Ganz alte Leute waren das, ja. Vielleicht so 10, 20 Stück. Aber die haben die einfach lieb gehabt. Und die kamen in diese Gemeinde, haben da ihre furchtbar laute Musik gemacht, ja, die in den Ohren kreischt, mit Gitarren, Schlagzeug und keine Ahnung was noch alles. Und die haben die einfach gelassen. Die haben gesagt, ja, super, sie glauben an Jesus und wir lieben sie einfach. Heute ist das eine der größten Kirchen der Welt. Das ist das, was ich meine. Liebt sie einfach und nimmt die Splins nicht so ernst. Ich fand das auch schön in Australien. Da hat der Pastor mal auf einer BFP-Konferenz, der dort diese Hillsong-Gemeinde hatte, der hat uns dann mal erzählt, wie das entstanden ist. Und da hat er auch so ein paar Sachen erzählt. Er hat gesagt, wenn die da vorne im Gottesdienst Lobpreis gemacht haben, dann hast du das Gefühl gehabt, hinten die Scheiben flogen raus. Ja? Und er hat gesagt, was hätte ich machen sollen? Ich lasse sie einfach, weil sie haben Jesus lieb und das ist ihre Art der Ausdrucksweise. Ich weiß nicht, was heute ist, ob es heute mehr der Rap ist, der vom Liedgut her in ist oder. Ich finde ja ich bin ja immer noch so ein bisschen ein alter Rocker, ich finde ja die Musik heute recht harmlos, also habe ich da mit der modernen Musik eher meine Probleme, weil sie zu weich ist, aber so ist das halt. Ja, was soll ich machen? Ich kann meine Wurzeln halt auch nicht verbergen. Gott möchte aber, dass wir sie einfach lieb haben. Und Liebe bedeutet ganz praktisch, lass sie stehen und merke, dass sie in deiner Liebe sich verändern. Das ist halt einfach so. Genauso rum kann es ja auch mal sein, dass jemand da ist, der mehr so konservativ unterwegs ist. Kann ja auch mal sein, ja. Der ein bisschen steif ist und sich mehr so an Regeln halten möchte und so, lass ihn stehen. Du musst ihn nicht zur Freiheit bekehren. Wozu? Wenn der eben so ein bisschen enger ist, auch gut. Ja? Gott möchte einfach, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, lieb haben. Aber eben wie ein Baby sehen. Versteht mich nicht falsch, ja? So ein Baby darf hier nicht auf der Kanzel stehen und sagen, wo es lang geht. Kein Fall, ja? Auch wenn die jung und dynamisch sind oder wie auch immer. Aber überlegt einmal, ein Baby würde bei euch zu Hause den Haushalt führen. Also ich meine jetzt nicht praktisch, sondern vom Wort her, ne? Wo es lang geht. Was wird es dann zu essen geben? Ne? Brei oder irgendwas mit Ketchup? Ne? Pommes, Hähnchen-Dinger und. Also alles, was man irgendwie mit Pommes, mit Ketchup verfeinern kann. Naja, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu. Aber das wäre auch falsch. Also ein Baby ist ein Baby und ein Baby darf auch Baby sein. Das darf zwar mal seine Meinung äußern und so weiter, aber leiten und führen nicht. Auch das sagt Paulus ja auch, dass wir die Jungbekehrten nicht zu früh in irgendwelche Ämter oder Leitungen hineinziehen, weil sie sonst den gleichen Fallstrick erlegen können, wie auch der Teufel, ja, nämlich der Hochmut, Stolz, all das ist etwas, wovor man sich in Acht nehmen sollte. So ist das neue Leben, was wir bekommen, wirklich etwas Geistliches, etwas ganz Neues. Und vielleicht auch für dich als etwas älterer Christ, der schon lange unterwegs ist, sollte dir vielleicht mal ganz neu bewusst sein, dass dein Leben, was du in dir trägst, ein geistliches Leben ist. Und dass es nicht darauf ankommt, dass du perfekt agierst und alle Gebote und Gesetze hältst, sondern dass das geistliche Leben in dir zur Entfaltung kommt. Oder mit anderen Worten, dass Christus in uns lebendig wird und lebendig bleibt. Darum geht es. Ich weiß, dass wir das oft verlassen oder oft mal ja, so im Alter des Gefechts mehr in die gesetzliche Richtung abdriften. Das ist leider so, der Mensch tendiert dahin. Aber lass es mal sein. Fang mal wieder an, Christus in dir groß zu machen. So im Lobpreis zum Beispiel. Ohne irgendwelche Ansichten oder ohne irgendwelche Hintergedanken. Dass Jesus wieder größer wird, dass du wieder so ein Stück weit in diese Liebe hineinfällst. Überleg mal, wie es war, wie du dich für Jesus entschieden hast. Ob du da so ein brennendes Herz hattest, weiß ich ja nicht. Bei mir war es ganz stark so. Aber danach sehnt sich Jesus in dir, dass du wieder anfängst, begeistert zu sein von deinem Gott. Denn seien wir doch mal ehrlich, er ist unser Held, oder? Er hat uns bis hierher gebracht, oder nicht? Letztens habe ich so auf meinem Schreibtischstuhl gesessen und habe mir so überlegt, Mann, eigentlich ist Jesus mein Held. Der hat mich gerettet. Ich bin jetzt 40 Jahre Christ. Er hat mich bis dahin durchgebracht. Er ist mein Held. Und das hat mich so begeistert in dem Moment, dass ich da, naja, fast yay gesagt hätte, ne? Ist es nicht so? Könnt ihr das nach 40 Jahren sagen? Ist das nicht ein Grund? Die Höhen und Tiefen, die Enttäuschung, die anderen Sachen. Aber er hat es irgendwie gepackt. Und auch das ist es, dass unsere Errettung geistlich ist. Und dass wir uns auch immer wieder bewusst machen müssen, das ist keine menschliche Kiste. Das kannst du menschlich nicht toppen und auch nicht aufrechterhalten. Das kann nur Christus in uns, Jesus in uns, das, was neu geboren wurde, das, was Jesus in dich hineingelegt hat an Geistlichen, das kann dich weiterbringen. Das ist es eigentlich. Die Kraft, die in dir wohnt, ist stärker als alles, was du jemals auf dieser Welt leisten oder erleben könntest. Und wenn du dich darauf verlässt, dann wird etwas ganz, ganz Tolles drauf. Und ich denke, wenn wir da hineinwachsen, dass Christus in uns der ist, auf dem es wirklich ankommt, dann ist das das, was wir brauchen. Und darum auch den letzten Gedanken, den ein Baby braucht. Es braucht das Gespräch Ja. Kennt ihr Babys, die nie angesprochen worden sind von ihren Eltern? Immer nur vorm Fernseher gesetzt oder wie auch immer, nie diesen Dialog hatten? Die verkümmern doch, oder? Bis hin, dass sie nur noch in ihrer eigenen Welt vielleicht leben und da nicht so rauskommen. Und so brauchst du oder braucht das Baby auch Ansprache. Aber nicht nur die menschliche Ansprache, sondern auch die Ansprache zu Gott, der ja unser Vater ist. Das Reden mit ihm. Auch das ist keine christliche Handlung, die wir irgendwie vollziehen oder praktizieren müssen. Es ist auch ein Bedürfnis. Ihr Frauen kennt das doch besser als wir Männer, oder? Wenn ihr nicht mit jemandem reden könnt, das ist doch das Schrecklichste, was es gibt. Sieht man ja schon daran, wenn das Handy ausfällt. Ja, das ist die Riesenkatastrophe. Oder in der Ehetherapie, was sagen die Frauen meistens? Mein Mann redet nicht mit mir. Das kann zwar sein, dass er gar nicht zu Wort kommt, aber auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite muss er doch auch lernen zu reden. Ne? Er muss doch auch mal was sagen. Nein, es ist ganz, ganz wichtig zu reden, das zu sagen, was man auf dem Herzen hat und das ehrlich mal zu sagen. Wisst ihr, ich finde das immer, naja, einerseits ist es ja schön, dass man überhaupt etwas sagt, aber auf der anderen Seite finde ich ein ehrliches, einfaches Gebet schöner als ein super zurechtgemachtes, wo alle Worte stimmen und alles perfekt ist. Das macht man, wenn man jetzt vorne steht und eine Leitung hat und dann so ein Abschlussgebet führt oder irgendwie was in der Öffentlichkeit, okay. Aber wenn ich mir dann immer vorstelle, wie komme ich mir da vor, wenn meine Frau jetzt so zu mir reden würde? Liebes, angetrautes Eheweib. Ja. Ich bin so dankbar, dass du schon 30 Jahre mit mir die Ehe teilst. Ich glaube, meine Frau würde mich gleich einweisen lassen. Es ist nicht verkehrt, weil reden, überhaupt reden, ist ja gut, aber das Bedürfnis, das innere Bedürfnis steht doch eher, dass man das mitteilt, was man auf dem Herzen hat, das, was einen beschäftigt, oder? Das, was wirklich, ja, was brennt auf den Nägeln oder das, was man gerne dem anderen sagen möchte, wovon man sich freut, ein Grund der Freude, warum freue ich mich oder. All das sind doch eigentlich die Dinge, die man Gott gerne mitteilen möchte. Natürlich, wenn man denkt, Gott ist der große König und sitzt da mit strengem Blick und weißen Rauschelbart auf dem Thron und ich kriege da so in den Thronsaal, dass ich den Kopf kaum heben mag, dann kommt nichts anderes, ist klar. Aber so einen Gott haben wir nicht. Nein, wir haben einen Vater. Das heißt, du kannst dich auf den Thron, also beziehungsweise auf seinen Schoß setzen. Ja, und kannst ihn wie ein Vater behandeln. Du brauchst nicht sie zu ihm sagen, du brauchst keinen Respekt, also Respekt schon, aber keine Angst vor ihm haben. Du kannst zu ihm kommen, wie du bist und kannst ihm sagen, was dir auf der Seele brennt. Und wenn dir der Begriff Gott zu groß ist, so ging es mir als junger Christ, dann bete zu Jesus. Das hat mir gut gefallen. Ich hatte kein so gutes Verhältnis, könnt ihr euch ja vorstellen, zu meinem Vater. Das war also nicht nur die Pumpe, die mich da etwas abgeschreckt hat, da waren noch andere Dinge. Deswegen hatte ich mit dem Vaterbegriff so meine Probleme. Aber Jesus als mein Freund, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich hatte gute Freunde, ich wusste, wie das ist, mit jemandem befreundet zu sein. Ja. Darum kannst du auch Jesus all das sagen. Das kommt eh alles in eins, weil Jesus und der Vater sind eins. Und der Heilige Geist auch. Also brauchst du dir da um die Namensgebung, wen du jetzt anbetest, nicht groß Gedanken zu machen. Später vielleicht mal ist es wichtig, auch ein gutes Verhältnis zum Vater Gott aufzubauen. Das musste ich auch lernen. Mein Vaterbild korrigieren und da auch ein Stück Heilung zu erleben. Das war auch wichtig. Aber das ist eine längere Geschichte. Wenn wir jetzt also von Neuem geboren sind, dann haltet doch einfach mal fest, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und ich glaube, dass wir uns das fest in unsere Herzen schreiben sollten. Einmal im Umgang mit den Neuen, die in die Gemeinde kommen, die vielleicht noch nicht so gefestigt sind, dass wir sie einfach lieb haben, ihre Spleenigkeit mal ein bisschen beiseite schieben. Ich sage euch ganz ehrlich, die meisten verändern sich mit der Zeit sowieso. Bei mir war es auch so, ihr seht das ja, ich laufe nicht mehr so rum wie früher. Irgendwann habe ich gemerkt, die Leute halten immer mehr Abstand von mir, weil ich eben nach Zigaretten gerochen habe. Dann habe ich halt das Rauchen aufgehört, war auch eine ziemlich schwierige Kiste, aber ging dann irgendwie. Irgendwann wurden die Haare kürzer, spätestens bei der Bundeswehr waren sie rappelkurz. Das war auch ein Schock für mich. Ja. Und dann lässt man das halt einfach so. Heute bin ich mit meiner Frisur ganz zufrieden. Das brauche ich mir keine Zöpfe mehr zu machen und alles. Das läuft also ganz gut. Und von daher passt man sich einfach an mit der Zeit. Manche Sachen braucht man nicht so am Anfang drücken, drücken, drücken. Das ergibt sich von selbst. Einfach, dass man weiß, man wird geliebt, man wird angenommen. Man ist da. Und auch für uns selbst ist es immer wichtig zu wissen, meine Entscheidung für Christus ist eine geistliche Dimension. Es war zwar meine Entscheidung, die ich aufgrund irgendwelcher Fakten geführt habe, aber das Neugeborenwerden, das ein Christ zu werden, das war etwas Geistliches. Und in diesem Sinne können wir uns darauf verlassen, dass der, der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird. Das heißt, wenn Jesus in dir angefangen hat, dann wird er dich auch zum Ziel bringen. Amen.